Herzlich willkommen zu Technikwürze 66. Heute ist der 2. April und damit ist Technikwürze kein April-Scherz. Mein Name ist David Mazeski und am Mikrofon habe ich zum Inventar fast gehörend Jens Gochtreis. Hallo Jens.
Hallöchen David.
Herzlich willkommen zu Technikwürze, dem Design- und Webstandards-Podcast. Für euch am Mikrofon David Maciejewski und Nadja Müller.
Gehen wir mal direkt in die Sendung. Es geht heute um, was brauche ich für meine Internetseite? Und zwar hat uns der Hörer Nico Düsing eine E-Mail geschickt, eine ganz umfangreiche, in der er mal gefragt hat, so Jungs, was macht denn ihr als Web-Experten auf eurer Seite? Was für Elemente oder beziehungsweise Inhalte kann ich auf meiner Webseite packen oder nicht packen? Und vielleicht grasen wir mal das Wichtigste ab. Ich glaube, so rein rechtlich gesehen, um nicht verklagt zu werden, ist das Wichtigste, Jens, das Impressum, ne?
Eindeutig. Ich würde die große Frage nach dem, was brauche ich denn dringend auf meiner Webseite, da würde ich drei Sachen sagen. Inhalt, Navigation und Impressum.
Genau.
Nicht wahr? Inhalt, und ansonsten macht es keinen Sinn, auf die Seite ins Netz zu stellen, Navigation, damit man die Inhalte erreichen kann, und Impressum, damit man nicht verklagt wird.
Brauche ich denn noch sowas wie ein Gästebuch?
Also brauchen tut es niemand, es hat noch niemand gebraucht. Aber es mag Seiten geben, auf denen das nicht schlecht ist.
Also ich glaube, das bietet sich, wenn denn so, für private Webseiten an. Ich glaube, wer jetzt einen Blog einsetzt, der hat eh schon die Kommentarfunktion. Aber du sagtest mal so, für private Webseiten könntest du es auch noch gut vorstellen, ne?
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir das gut vorstellen für private Webseiten, die meinetwegen für kleinere Vereine zum Beispiel, die jetzt nicht unbedingt einen Weblog aufsetzen. Bei meinem Weblog zum Beispiel wäre es sinnlos, ein Gästebuch aufzusetzen. Ja. Da kann ein jeder sich zu jedem Eintrag ausbreiten. Da brauche ich kein Gästebuch. Und für Firmen machen Gästebücher eher einen schlechten Eindruck in meinen Augen. Dementsprechend sind Gästebücher sicherlich eher was für Vereine oder für private Webseiten, die nicht unbedingt den Blog-Charakter haben.
Der Nico fragt auch, ob ich eine Sitemap brauche. Eine Sitemap auf einer Webseite halte ich heute für ziemlich sinnlos, sofern eigentlich die Navigation schon so klar sein sollte, zu jeder Zeit, egal auf welcher Seite ich mich befinde, sodass ich eine Sitemap eigentlich gar nicht mehr brauche, oder?
Eindeutig. Wenn du eine Sitemap benötigst, dann ist die Navigation schlecht. Entweder sie nicht vollständig oder sie ist schlecht benannt. Der einzige Nutzen einer Sitemap liegt in meinen Augen eher darin, Google mit der speziellen Google Sitemap zu füttern. Aber das ist ja in dem Sinne keine wirkliche Sitemap, die der Leser da meint, der Hörer da meint, sondern das ist eine spezielle Art der Sitemap.
Ja, ich glaube, die Google Sitemap, die du ansprichst, die läuft eigentlich, sofern man einen Weblog installiert hat, sowieso automatisch im Hintergrund. Da kümmert sich man sich eigentlich überhaupt gar nicht mehr drum. Das, was ich auf sehr vielen privaten Webseiten sehe, sind auch solche Sachen wie Wettervorhersagen. Ich persönlich halte jetzt gar nichts davon, denn wenn ich auf eine Webseite gehe, befinde ich mich zu 100% niemals an dem Ort, bei dem derjenige ist, der die Webseite hergestellt hat. Was hältst du denn vom Wettervorhersagen?
Das ist ziemlicher Mumpitz. Das sind einfach, ich habe so den Eindruck, diejenigen, die so etwas machen, haben einfach keine wirkliche Idee, mit welchen Inhalten sie die Server begeistern und unterhalten können. Und wenn ich die Wettervorhersage haben möchte, dann schaue ich entweder auf eine spezielle Wetterseite oder ich habe zum Beispiel solche Portale wie NetVibes oder Yahoo oder auch Google, die mir Wetterdienste anbieten. Dann habe ich meine personalisierte Startseite bei NetVibes oder bei Google und kann dann für meine speziellen Verhältnisse meinen Ort einstellen. Aber was bringt es mir, wenn ich bei dir auf deiner Seite vorbeikomme?
Ziemlich wenig, ja.
Du wohnst in Hannover, ich wohne in Mainz, arbeite in Frankfurt. Na toll, dann weiß ich, dass bei dir Pisswetter ist und bei mir ist Sonnenschein. Was habe ich jetzt davon?
Vielleicht blende ich das ein, wenn bei mir gutes Wetter ist, um dir zu sagen, ich wohne am besseren Ort, obwohl ich das nicht unterschreiben würde. Der Nico fragt zudem noch, sollte ich Benutzern verschiedene Designs zur Verfügung stellen? Das habt ihr vielleicht bei einigen Design-Webseiten schon gesehen, dass man eventuell ein fluides Design anklicken kann via JavaScript oder ein normales Design. Glaubst du, Jens, dass es Sinn macht, für eine Webseite mehrere Designs zur Verfügung zu stellen?
Ja, aber ich würde das jetzt nicht so apodiktisch sagen, dass man das machen sollte. Wenn jemand talentiert ist und das eventuell auch zu der Webseite in irgendeiner Form oder zu der Person dazugehört, dann macht es durchaus Sinn, mehrere Designs anzubieten. Also für Designer macht es durchaus Sinn. Für Entwickler wie mich, die sehr sparsame Talente in Richtung Design haben, macht es wahrscheinlich eher weniger Sinn. Es kann hingegen Sinn machen, wenn man es mit der Barrierefreiheit weit treiben möchte und dann spezielle Stylesheets anbieten möchte für Hochkontrastseiten oder für richtig große Schriften, bei denen man dann auch damit spielen kann, dass das Layout ein bisschen an die anderen Bedingungen anzupassen. Also es ist ja oftmals so, dass eine Webseite dann ein wenig zerstört wird, wenn die Schrift mal 2-3 Mal skaliert wird.
Ja.
Und man könnte jetzt ein anderes Stylesheet anbieten mit einer richtig großen Schrift und darauf dann auch das Layout anpassen. Da macht es in meinen Augen durchaus Sinn, ein anderes Stylesheet anzubieten. Aber ich würde das nicht apodiktisch sagen, das gehört auf alle Fälle dazu und das brauche ich unbedingt.
Ja.
Es ist eher viel Arbeit und man braucht auch ein bisschen Talent dafür, glaube ich.
Ich glaube auch, wenn man in Richtung Barrierefreiheit oder die Zugänglichkeit im Allgemeinen hinzuarbeitet, sollte man es nicht zu sehr übertreiben, weil ich meine, ein stark Sehbehinderter wird jetzt seine eigene Einstellung oder einen höheren Kontrast auf seinem Monitor schon eingestellt haben und damit die Webseite, um die dann anzusurfen. Also nicht zu viel Arbeit reinstecken, ein bisschen Hilfe kann nicht schaden, also auch für Normalleute, denn wenn ich mir vorstelle, manchmal gucke ich auf Webseiten, dass die Schrift zu klein ist, stelle ich sie mir automatisch höher, da kann es natürlich dann nicht schaden, sowas zu haben. Würden Benutzer Zusammenfassungen lesen? Ist die Folgefrage auf die Frage, wie viel Zusammenfassung ist zum Beispiel bei einer Textliste notwendig? Ich glaube, Nico, du gehst ja eher so auf Linklisten zusammen oder auf Linklisten ein. Linklisten großartig zu beschreiben, macht natürlich am Anfang Sinn. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Leute, jetzt kommt meine Liste von den 100 beliebtesten Webblogs im Jahre 2007, dann hast du ja schon alles getagt mit der Zusammenfassung. Gibt es sonst noch irgendwelche Arten von Zusammenfassung auf Internetseiten?
Ich würde sagen, eine Zusammenfassung macht dann Sinn, wenn es einen langen Text gibt. Also wirklich sowas, was gedruckt in einer Zeitschrift 3-4 Seiten einnehmen würde, da macht eine Zusammenfassung Sinn. Da macht eine Zusammenfassung eventuell sogar schon am Anfang so eine Art Zusammenfassung zumindest des Themas, worum es geht, Sinn, damit man weiß, ob man sich dieses lange Konvolut denn tatsächlich antun möchte. Ansonsten gibt es ja auch die Möglichkeit, Zusammenfassungen bei Tabellen anzubieten. Wenn man längere, größere, umfangreichere Tabellen hat, dann auch Tabellen anzubieten. Die sind aber eigentlich mehr aus Barrierefreiheitsgesichtspunkten sinnvoll als für jemanden wie dich und mich, der die Tabelle sieht.
Genau, ja.
Und ansonsten bei einer Liste sehe ich es genau wie du für völlig unnötig an, eine Zusammenfassung anzubieten, denn eine Liste ist meistens so übersichtlich, dass eigentlich auch schon die Ankündigung der Liste so eine Art Zusammenfassung dessen ist, was man denn dort sieht.
Ich denke auch. Völlig unnütz hingegen empfinde ich persönlich, und da stimmst du mir, glaube ich, zu, die Buttons zu den Bookmark-Diensten, zu den Social-Bookmark-Diensten wie Yahoo, Delicious oder sonstigen Diensten. Stern.de hat es schon seit einer längeren Zeit. Auch Spiegel hat es seit letzter Woche extra einen Bookmarking-Link, wo man draufdrückt und dann kann man zu seinen bestimmten Diensten einen Bookmark zu dieser Seite setzen. Da hältst du auch wenig von, ne?
Da rätst du genau richtig. Das empfinde ich als ziemlich sinnfrei. Ich nutze Delicious sehr intensiv und ich benötige da keinen Button für, um also keinen Button auf der Webseite, um den Beitrag zu bookmarken. Ich habe meine Extension in meinem Firefox, logisch, denn wenn ich das, da ich diesen Dienst häufig nutze, ist das für mich einfach bequem. So eine Extension zu nutzen. Zudem ist es ja eigentlich auch so, diese Buttons sind wirklich unter jedem x-beliebigen Beitrag. Und wenn man sich mal so die ganzen Weblogs oder auch Nachrichtenseiten anschaut, dann sind da wirklich die allerwenigsten Beiträge tatsächlich merkenswert.
Ja.
Und und bookmarkenswert.
Zumindest auf Dauer, ja.
Ja, auf alle Fälle. Und dementsprechend macht es eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, unter jeden Artikel, noch so popeligen Artikel, so ein Delicious-Link und was auch immer noch drunter zu haben. Das sieht auf die Dauer noch nicht einmal wirklich schön aus, wenn dann darunter so 5, 6, 7 Buttons um die Aufmerksamkeit schreien. Die Dienste freuen sich natürlich drüber, aber ich finde es ziemlich sinnlos. Oder am besten noch diese Dick-Buttons.
Ja, genau.
Weil ein jeder sich da total wichtig findet, wenn er dann mal für 3 Sekunden auf Dick war. Also, nee.
Ich kann es sowieso nicht ganz nachvollziehen, denn wenn ich mir jetzt Stern oder Spiegel im Beispiel jetzt mal anschaue, dann sind die Verlinkungen zu diesen Diensten jeweils auf die Hauptseite gelenkt oder auf das Anmeldeformular. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt bei Delicious, ich bin auch Delicious-Nutzer, wenn ich jetzt bei Delicious einen Link eintrage, dann drücke ich meinen Kniff und habe direkt das Formular, wo die Sachen schon eingetragen sind. Würde ich jetzt doch tatsächlich diesen Link bei Spiegel nutzen wollen, käme ich noch nicht mal auf meine Seite, sondern auf die Hauptseite, müsste dann auf meine Seite selbst gehen und dort einen Link klicken, jetzt hinzufügen. Also das lohnt sich gar nicht. Also völliger Quatsch eigentlich. Also könnte man sie, so wie du auch sagst, direkt gleich rauslassen und hätte man diesen Ärger nicht.
Eindeutig, ja. Das ist mit der Extension ist es ein Klick. Es öffnet sich ein neues Fenster, das sich danach wieder von selbst schließt. Und das andere ist umständlich hoch 3, wie du es eben gerade beschrieben hast. Das machst du einmal und dann nie wieder. Ja. Ich habe das auch einmal gemacht, um mal zu sehen, was mir das denn jetzt nur tatsächlich bringt, ob das irgendwie sexy ist. Aber es ist völliger Mumpitz.
Also grundsätzlich, das hatten wir mal, bevor wir uns zu dieser Sendung unterhalten haben, gesagt, machen Buttons Sinn für ganz neue Sachen, die noch nicht so sehr verbreitet sind, und dazu zählen natürlich ein Button zum RSS-Feed, sofern man dann hat, und ein Button zu diversen Mikroformaten. Was sagst du denn zu diesen beiden Buttons? Machen die Sinn auf einer Webseite?
Ja, das ist aber auch eine ganz andere Geschichte. Also bei diesen ganzen Buttons für Delicious, Mr. Wong oder wen auch immer, mache ich ja Werbung für einen Dienst, den ich ansonsten sehr viel praktischer nutzen kann. Bei diesen RSS-Buttons oder gar bei Mikroformaten, die ganz, ganz selten überhaupt mit einem Button beworben werden, mache ich eigentlich mehr Werbung für eine Art der Informationstransport, des Informationstransports. Ich mache jetzt nicht Werbung für einen tatsächlichen Dienst. Und ich mache eher Werbung dafür, dass es Möglichkeiten gibt, die Informationen, die ich dort anbiete, wesentlich effektiver zu nutzen, als man es auf den ersten Blick sieht. Wenn ich jetzt den RSS-Button sehe, in einem Weblog ist es mir zumindest als geübten Internetnutzer klar, da gibt es einen RSS-Feed. Andere müssen erstmal darauf hingewiesen werden und die denken sich dann vielleicht, was soll das? Und fangen dann irgendwann mal an festzustellen, ach, das ist ja ganz praktisch, ich kann ja jetzt auf einmal mir die Nachrichten viel kompakter und viel schneller durchlesen. Ich muss nicht mehr zu 30 Seiten surfen, sondern ich gehe zu einer einzigen zentralen Seite oder mache ein Programm auf und komme viel schneller an meine Infos.
Ja.
Also da finde ich den Button als Werbung für diese Art der des Informationstransports klasse. Genau das gleiche bei Mikroformaten. Beide Buttons haben eigentlich den großen Sinn, auch die Idee zu transportieren und dafür Werbung zu machen, diese Techniken einzusetzen. Und da finde ich, macht es Sinn, sehr viel mehr als bei irgendwelchen Bookmark-Diensten, die ja dann doch an sich austauschbar sind.
Ja, was wir auch auf vielen Webseiten die letzten Jahre sehen konnten, sind, sofern wirklich mal jemand valide Seiten produziert hat, Buttons XHTML valide und CSS valide und Barrierefreiheit 508 erfüllt und dieses Standardding habe ich erfüllt und das habe ich gemacht. Finde ich persönlich ziemlich überflüssig, diese Buttons. Was hältst du davon?
Die sind mega überflüssig und sie sagen auch überhaupt nichts aus. Ich muss mich da auch immer wieder selber an die Nase fassen, dass ich das zum Beispiel in diesen Standard-Designs, die ich bei WordPress nutze, das sind ja jetzt derzeit sind keine eigenen von mir, dass ich die da eigentlich einfach nicht rausschmeiße, oder jedenfalls bei dem einen habe ich es noch nicht rausgeschmissen. Es macht ja eigentlich überhaupt wirklich gar keinen großen Sinn. Erstens, was sagt's aus, dass eine Seite 100% valide ist? Das sagt erstmal aus, dass
es... Dem normalen Nutzer bringt es überhaupt nichts, ja.
Ja, gut, das schon mal. Also das sagt dir und mir was aus. Mal ganz abgesehen davon, da steht jetzt so ein Link drin und ein Button. Ob ob das tatsächlich auch die Realität ist, ist ja noch die nächste Frage. Also der Button verschwindet ja nicht, wenn die Seite nicht valide wäre.
Ja.
Und eine Seite kann sehr schnell unvalide werden, nur dadurch, dass jemand einen Kommentar in einem Weblog hinterlegt, der nicht valide ist.
Ja.
Das kann man auch nicht alles ständig kontrollieren. Zudem, valider Code sagt erstmal nicht mehr aus, als dass bestimmte Regeln befolgt wurden. Es sagt aber noch nichts darüber aus, ob der Code auch tatsächlich sinnvoll ist.
Oder ob da die richtige Struktur drin ist, ne?
Ja, ob da jemand sich Gedanken gemacht hat und die Semantik stimmt.
Ja.
Das wird zum Beispiel überhaupt nicht abgeprüft und das kann auch gar nicht technisch abgeprüft werden. Dementsprechend macht das alles überhaupt gar keinen Sinn, ist völlig nutzlos und Das hat sich irgendwann mal eingebürgert, aber es ist völlig sinnfrei.
Ich glaube, es kommt noch aus der Zeit, wo die ersten gemerkt haben, dass valide Webseiten herzustellen vielleicht konnten einige Webdesigner damit sich profilieren, indem sie sagten, Mensch, ich halte mich an die Standards und ich kann es wirklich. Ich glaube, das war wirklich nur so ein Profilierungsding, was jetzt wirklich auch aus der Mode gekommen ist. Und wie du schon sagst, also auch selbst damals hat es überhaupt keinen Sinn gemacht eigentlich, bis auf das die Selbstprofilierung. Ich gebe an, dass ich was ganz Tolles kann oder leisten zum Stande bin. Ne?
Ja, richtig. Außerdem, es gab mal eine Zeit, das Internet ist ja auch, obwohl es so jung ist, immer wieder durch alle möglichen Moden gegangen. Und es gab einfach mal eine Zeit, da platzierte man alle möglichen wilden Buttons. Da platzierte man den Button optimiert für den Internet Explorer oder optimiert für jeden Browser. Ja, es gab ja auch diese Any-Browser-Kampagne. Also optimiert für jeden Browser oder made with a Mac.
Ja.
Ja, toll. Was interessiert es mich, mit welchem Betriebssystem jemand diese Seite gemacht hat? Deswegen wird die Seite ja nicht besser, dass es jemand mit Mac gemacht hat oder mit Linux oder was auch immer. Dann gab's diese Buttons XHTML. Dann muss ich ja muss ich ja auch selber gestehen, ich habe ja auch mal so einen Firefox-Button gehabt, da gab es ja mal diese Firefox-Buttons, ja.
Ja, auf Technik wird es immer noch auf der Stahlzeit, ich muss es auch gestehen,
ja. Ja, das hatte zu einem gewissen Zeitpunkt, muss ich auch sagen, hatte das sogar noch fast einen Sinn, weil dann einfach über die Masse der Seiten das einen großen Werbeeffekt hatte. Aber trotz alledem, das war einfach mal so eine Mode, so einen Button zu haben. Und ich würde das heute nicht unbedingt machen.
Ja.
Und es gab eine Zeit, da pranken auf jedem Weblog mindestens 10 Buttons zu irgendwelchen anderen Weblogs. Oder diese ganz kleinen grafisch.
Diese Fav-Icons auf der Webseite.
Genau, diese
CSS. Ah, das finde ich fürchterlich.
Oder diese CSS-Buttons,
ja,
die mit CSS gemacht wurden. Und dann hast du gar nicht richtig entziffern können, was da für ein Text drin stand, aber es war erstmal cool.
Was ich, wie gesagt, ganz schlimm finde, sind zweierlei Sachen, die mir jetzt eingefallen sind. Also das Erste, was du sagst, sind diese Fav-Icons zu anderen Blogs, Blogroll auch bei anderen genannt, wo einfach steht, ich bin Leser dieser Webseiten. Und ich muss ganz ehrlich für mich sagen, ich habe sie nicht gezählt, aber ich habe vielleicht 100 oder 150 RSS-Feeds abonniert. Wenn ich die einerseits draufpacken würde, entspricht das nicht ganz der Wahrheit, weil ich vielleicht nur 5% aller Nachrichten lese und die ständig zu pflegen, das macht ja auch Aufwand, also macht wenig Sinn. Aber das, was ich noch viel schrecklicher finde, sind, ich weiß nicht, ob du die kennst, das sind so diese ganz kurzen, vielleicht so 10 Pixel hoch und 50 Pixel breit, diese Buttons zu Freunden, diese Webseiten. Und dann gab's von diesen horizontalen Mini-Bannerchen, diesen Klick-Buttons, 100 Stück untereinander.
Oh Gott, nee.
Ja,
ich stell's mir schon so richtig als optischen Genuss vor. Das ist bestimmt ein optischer Genuss und es hat auch einen unheimlichen
Nutzwert.
Informationsnährwert. Ja, ja. Ja, also total toll.
Aber
ich meine, wenn du das zum Beispiel auf einer privaten Webseite machst, wir reden jetzt erstmal nur von privaten Webseiten,
ja
meine Güte, dann ist das ja auch alles Gestaltungsfreiraum und ich würde da auch nicht sagen, das muss auf alle Fälle da drauf, bis aufs Impressum und einen vernünftigen Inhalt. Aber man, das ist ja ein Spielwesen, man kann es ja mal austesten.
Ja.
Ich habe früher auch ein bisschen mehr Buttons drauf gemacht oder ich habe mal dies und jenes auf meine Webseite platziert.
Oder eine grafische GIF-Animation, ja.
Ja, weiß ich gar nicht, ob ich das jemals hatte. doch, richtig. Ich habe sogar mal eine selber gemacht. Meine erste eigene Webseite war ein Koch, waren Kochrezepte, habe ich heute immer noch als Weblog. Und da hatte ich mir selber ein animiertes GIF eines Kochs gemacht, der in einer Pfanne einen Pfannkuchen hochwirft. Das war also höchste Technik. Für einen Nicht-Künstler wie mich war das höchste Technik. Und nun das Anni-Gift damals, hey, holla die Waldfee, das war ja klasse, das war 98 oder sowas.
Ja, ja, da konnte man, ich glaube, das war auch die Zeit,
wo... Das macht man doch nicht mehr, oder?
Nein.
Ja,
ich glaube nicht.
So gehen doch die Moden dran vorbei. Und ja... Ich nehme mal an, dass auch diese komischen Buttons für Delicious und ähnliches irgendwann mal verschwinden werden. In 2 Jahren werden wir alle komplett drüber lachen.
Ich glaube auch. Selbst wenn. Kommen wir vielleicht zum letzten Punkt von Sachen, die man eventuell auf einer Webseite braucht. Oder wir haben eigentlich die meisten Sachen festgestellt, die man eben nicht braucht. Brauche ich ein Glossar, wo ich entweder solche Buttons für Mikrofahrt oder RSS-Buttons, dass ich die beschreibe, oder brauche ich ein Glossar zu Begriffen wie XHTML und CSS und hast du nicht gesehen?
Also ein Glossar für eine Webseite stelle ich mir sehr schwer vor und ich glaube auch nicht, dass es wirklich notwendig ist. Also wenn ich ein Krimi kaufe oder ein Sachbuch, dann steht da ja auch nicht wirklich alles hinten drin erklärt normalerweise. Man sollte davon ausgehen, dass man entweder die Begriffe, die erklärungsbedürftigen Begriffe im Text erklärt,
ja.
Oder der Leser sie auch dann tatsächlich kennt. Ich muss auf einer Fanseite über Harry Potter nicht Hogwarts erklären.
Ich denke auch.
Ja, das ist Blödsinn. Was soll das? Und ansonsten kann man doch eine wunderschöne Erfindung des Internets nutzen, die da heißt der Link. Man verlinkt einfach einen erklärungsbedürftigen Begriff mit Wikipedia. Es dürfte kaum einen Begriff geben, der erklärungsbedürftig ist, den Wikipedia nicht erklärt ist.
Du hast
eine wunderschöne Erklärung.
Du hattest letztes Mal gesagt, es gäbe vielleicht sogar einen passenden Namen dafür, und zwar eine Glossipedia.
Ja.
Die Website ist, die Domain ist übrigens noch frei, denn man kann es auch ein bisschen zu weit treiben mit Glossaren oder was auch immer, die vielleicht auf einer Webseite Sinn machen würden. Nur wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wirklich jede einzelne Webseite ein richtig umfangreiches Glossar hat, spätestens nach der zweiten schaue ich mir das nicht mehr an. Also warum nicht ein zentraler Dienst, der die ganzen Dinger sammelt?
Das wäre zum Beispiel eine tolle Geschichte für diese beliebten HTML-Elemente, die kaum jemand kennt.
Ja.
Abbreviation und Akronym.
Ja.
Da wäre das eine ganz tolle Sache, wenn man da so einen Dienst hätte, den man am besten im CMS wie WordPress oder Joomla Typo 3 dann regelmäßig synchronisieren könnte, hätte ein großes XML-File vor sich liegen auf dem Server und könnte dann direkt darauf zugreifen. Das wäre eine richtig geniale Geschichte. Ich nehme mal an, dass wir davon in 2, 3 Jahren sicherlich mal einen Lösungsansatz sehen werden. Das wäre bestimmt ein ganz großer Schritt zum semantischen Web, von dem das W3C im Wolkenkuckucksheim immer noch träumt.
Vielleicht eine Sache, die wir noch gar nicht angesprochen haben, ist eine, die vielleicht ein bisschen derzeit in Mode kommt. Und zwar, wenn ich mit der Maus über einen externen Link gehe, dass sich dann so ein kleines Fenster öffnet, wo die Vorschauseite, ein Thumbnail dieser externen Seite abgebildet ist, eventuell mit zusätzlichen Informationen. Der Dienst Snapper zum Beispiel oder wie auch immer heißt, bietet das an. Was hältst du davon?
Das geht mir sowas von auf den Zeiger. Ich kann dir das gar nicht sagen, wie. Weil das es gibt auch Webseiten, bei denen zum Beispiel unterstrichene Worte mit irgendwelchen...
Oh, das ist ganz schlimm, ja.
Mit irgendeiner Werbung
Die sind dann doppelt unterstrichen meistens.
Ja, genau. Jetzt zuckst du mit deiner Maus irgendwo sinnlos in der Gegend rum, möchtest am besten irgendeinen Text markieren auf der Webseite.
Ja.
Und als nächstes poppen erstmal 2 von diesen Werbedingern auf. Oder ich will einen Link anklicken und das erste, was ich sehe, ist irgend so ein komisches Pop-up mit einer Voransicht der Seite, die ich da sehe. Was interessiert mich denn, wie die Seite aussieht? Ich sehe es doch gleich, wenn ich drauf klicke. Was soll das? Also
das Einzige,
ganz abgesehen davon, das sind Ladezeiten,
ja,
die mir jetzt als DSL-Nutzer nicht so extrem entgegen, also die ich nicht so extrem merke. Ja. Oder wenn ich an der Arbeit bin im schnellen Netzwerk. Wenn ich aber an meine Eltern denke, die noch mit dem Modem surfen, auch müssen, weil zum Beispiel es auf dem Land keinen DSL gibt, ja, die kriegen auch einen Föhn.
Absolut, ja. Ich glaube, das Einzige, was ich habe in dieser Hinsicht, ist ein Plugin für Firefox, was mir bei den Google-Suchergebnissen das Thumbnail der Seite anzeigt, sodass ich dann, weil bei Google natürlich auch sehr viel Müll drin steht, dann noch selektieren kann, ob das eventuell eine Seite ist, die wirklich gehaltvoll ist, wo ich Informationen eventuell finde, oder wo das einfach so eine schlechte Seite ist, da brauche ich jetzt gar nicht drauf gucken. Das könnte helfen. Allerdings, was mich wirklich stört, sind über jedem Link auf einer Inhaltsseite diese relevanten Informationen dieser Thumbnails. Was mir sowieso nichts bringt, weil ich zum Beispiel so ganz klassisch wie mit dem Finger, als wenn ich Zeile für Zeile durchgehe, mache ich das ja fast mit der Maus, sodass ich da ständig rübergehe und bei mir poppen diese Dinger ständig auf und ich finde es fürchterlich.
Ja, zudem sagt mir die Optik der Seite erstmal nichts.
Ja.
Also wenn ich jetzt so ein Thumbnail sehe, egal ob in der Google-Suche oder auf einer Webseite, dann sehe ich ja allerhöchstens in der Voransicht, ob das eine hübsche Seite ist oder eine hässliche Seite, jedenfalls nach meinem Empfinden.
Ist bei mir ein Kriterium.
Ja, aber das ist ein Kriterium, das absolut nicht valide ist. Natürlich ist es auch, für mich ein Kriterium. Ich surfe auch lieber auf einer Seite, die hübsch aussieht. Aber ich weiß, ich kenne, also mindestens zwei Seiten habe ich schon mal im Kopf, bei denen Optik und Inhalt absolut nicht übereinstimmen.
Ja.
Ja, also das eine ist eine für mich die wichtigste Seite zum Thema Kräuter und Gewürze. Aha. Das ist wirklich das zentrale Medium, die zentrale Seite zu dem Thema. Die ist nur wirklich nicht schön. Die ist immer noch auf dem Designstand von 1996.
Okay.
Ja, und das andere ist eine Seite über Bücher, über Star Wars Bücher. Die ist inhaltlich absolut genial, weil die Frau, die diese Seite betreibt, die kennt sich damit einfach super duper aus. Die Seite ist potthässlich.
Ja.
Ja, da kriege ich Augenkrebs, wenn ich da länger drauf gucke. Aber die Inhalte sind es einfach, die es bringen. Und dementsprechend brächte es mir überhaupt nichts, wenn ich eine Voransicht vorsehen würde und sagen würde, da gehe ich aber gar nicht hin. Na toll, hätte ich zwei super Seiten verpasst.
Möglicherweise, ja. Liebe Hörer, was habt ihr denn für Vorschläge? Was meint ihr? Könnt ihr dem Nico Tipps geben für Sachen, die unbedingt noch auf einer Webseite sein müssen? Oder gibt es wirklich so Sachen, die wir vielleicht auch erwähnt haben, wo ihr sagt, um Gottes Willen, sowas dürfte niemals auf einer Webseite kommen? Ich glaube, wir beide würden uns freuen, wenn wir zahlreiche Kommentare zu diesem Thema noch bei uns sehen würden und hinterlasst uns doch eben diese auf technikwürze.de. Natürlich würden wir uns auch freuen, wenn ihr unsere Rufnummer anruft, die findet ihr auf unserer Seite und hinterlasst uns einfach einen Kommentar in auditiver Form, den spielen wir gerne in der Sendung. Gibt es noch eine Sache, die wir vergessen haben, Jens?
Ja, eine Sache haben wir noch vergessen. Eine Sache hat der Nico noch haben wollen und das ist durchaus eine interessante Frage. Nico fragte, sollte ich darauf hinweisen, wenn sich bestimmte Dinge nur mit aktiviertem JavaScript benutzen lassen?
Aha.
Und da würde ich sagen, die eleganteste Lösung wäre sicherlich, diese Bereiche, wenn es denn sowas gibt, auch tatsächlich nur mit JavaScript zu schreiben. Wenn jemand kein aktiviertes JavaScript hat, dann sieht das auch nicht.
Genau, also aktuelles kleines Mini-Beispiel dafür, in eigenem Regime, wenn ich ein bisschen Werbung mache, auf technikwürze.de findet ihr jetzt, sofern ihr auf eine Inhaltsseite seid, von einem Beitrag zum Beispiel jetzt die aktuelle Sendung, dann findet ihr rechts oben ein Menü, was zuerst zusammenklappt und mit JavaScript dann auseinanderklappt. Und interessanterweise bleibt dieser Link natürlich oben stehen, ob man das Menü jetzt auf- oder zuklappen will. Nur, wenn ich jetzt das JavaScript deaktiviert habe, dann bringt es mir herzlich wenig, wenn da ein Link steht, das Ding ein- oder ausschalten. Deswegen ist das per CSS per Default eigentlich so eingestellt, dass dieser Eintrag erst gar nicht zu sehen ist. Natürlich könnte man jetzt argumentieren, wenn ich CSS abschalte, sehe ich das Ding trotzdem. Aber darum geht es nicht. Aber genauso wie du sagst, JavaScript-Funktionen dann anzubieten, wenn sie einen Mehrwert bringen. Aber wenn ich sie nicht brauche, dann muss ich sie auch nicht großartig beschreiben.
Ne? Eindeutig nicht, nein.
Okay, dann würde ich sagen, hinterlasst uns Kommentare auf technikwürze.de und schönen Dank, dass ihr zugehört habt. Vor allen Dingen vielen Dank an dich, Jens, dass du wieder dabei warst.
Gern geschehen, macht immer Spaß.
Bis dahin.
Fundstücke.
Webmontage. Das Netz wächst und so auch die Gemeinschaft, die sich um aktuelle webrelevante Themen kümmert. Das zeigen auch die vielen Webmontage, die seit beinahe 1,5 Jahren in vielen Städten stattfinden. Webmontage sind lokale Veranstaltungen, zumeist im kleinen Kreis, die Anwender, Entwickler, Gründer, Unternehmer, Venture Capitalists, Forscher, Webpioniere, Blogger, Podcaster, Designer und sonstige Interessenten zum Thema Web 2.0 zusammenbringen. So die offizielle Beschreibung im Webmontag-Wiki. Aktiv kann also jeder werden. Bei Webmontagen geht es um Interessens- und Erfahrungsaustausch, aber auch um die Vorstellung interessanter Projekte und natürlich um Diskussionen rund um die aktuelle Entwicklung im Web. Wer selbst aktiv werden möchte, kann sich im Wiki unter webmontag.de über die nächsten Termine informieren oder selbst einen Webmontag in seiner Heimatstadt organisieren. Kinder und Computer. Kinder erleben ihren ersten Kontakt mit dem Medium Internet immer früher. Computerspiele und Spieleportale gehören heutzutage ebenso ins Kinderzimmer wie Märchenbücher und Brettspiele. Wie fit das eigene Kind in Sachen Computer ist, kann man jetzt auf der Schweizer Seite Computermaus.ch überprüfen. Interessant ist das Angebot auch für Lehrer und Erzieher. Kinder haben auf der Website die Möglichkeit, Aufgaben in verschiedenen Lernbereichen zu lösen und anschließend den Computermauspass zu erhalten. Computermaus.ch ist ein Lernangebot für Kinder der Vor- und Primarschulstufe der Lehramtsstudierenden der Pädagogischen Hochschule Rorschach. Ziel des Projektes ist es, die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen zwischen 4 und 12 Jahren in den Bereichen kreatives Arbeiten, Lernen und Üben und Internet und Kommunikation zu fördern. Obwohl bisher nur zum ersten Bereich Arbeitsblätter verfügbar sind, macht das Programm einen guten Eindruck und lässt auf mehr hoffen. Kurzmeldungen. Mobile Suche von Google startet. Wer mit seinem Mobiltelefon die Adresse google.com besucht, kann zur neuen mobilen Google-Suche weitergeleitet werden. Die Open Ajax Alliance beschäftigt sich mit der Verbreitung von offenen Standards rund um Ajax. Zu den mittlerweile über 80 Mitgliedern zählen Google, Microsoft, IBM, Adobe, Oracle, Sun und Cent. YAML wird Teil des Linux-Desktops. Ein neuartiger Linux-Desktop soll vollständig als Web-Oberfläche realisiert werden. Als Basis für Fensterroutinen soll YAML zum Einsatz kommen. Dank CSS und der Flexibilität von YAML können selbst unterschiedlichste Ausgabemedien wie TFT-Displays und Handybildschirme optimal angesprochen werden.
Szene.
Das war es noch nicht ganz für die Sendung, denn ich habe noch eine Ankündigung zu machen. Am 21. und 22. April findet in Frankfurt am Main das nächste Barcamp-Treffen statt. Das Barcamp wird am Samstag und am Sonntag dann sein. Am Freitagabend davor, das sollte demnach der 20. sein, gibt es noch eine kleine Einweihungsparty. Socializing nennt man das Ganze. Wer da sein möchte, 21. 22. April, einen Link für euch habe ich dann noch auf technikwürze.de zu dem jeweiligen Wiki. Da könnt ihr euch dann auch eintragen in Teilnehmerliste, wenn ihr denn unbedingt dahin fahren wollt. Und für diejenigen von euch, die vielleicht hier rund um Hannover oder hier aus Niedersachsen kommen und eventuell planen, dorthin zu fahren, meldet euch bitte bei mir. Ich suche eine Mitfahrgelegenheit. Wäre nett. Also 21. und 22. April in Frankfurt am Main das nächste Barcamp. Für euch gibt's jetzt noch ein bisschen Musik. Aus dem Podsafe Music Network habe ich für euch rausgekramt Royal Treatment Plant. So heißt die Gruppe. Und Driebring Carry Me. Ob es nächste Woche Montag eine ausführliche Ausgabe von Technikwürze geben wird, kann ich euch noch nicht ganz versprechen, weil wie ihr wisst, ist ja dann Ostern. Es wird auf jeden Fall eine Ausgabe geben, aber es kann sein, eventuell, dass dann nur ein bisschen Musik kommen wird. Schaltet auf jeden Fall ein, nächste Woche Montag. Ansonsten denke ich, hören wir uns auf jeden Fall in 14 Tagen wieder, denn dort wird es auf jeden Fall wieder eine reguläre Ausgabe geben. Oder vielleicht schon nächste Woche Montag. Ich muss mal schauen, wie wir das Ganze organisatorisch über die Osterfeiertage hinbekommen. Also, falls wir uns nicht hören oder falls wir uns hören, ich wünsche euch frohe Ostern und auf jeden Fall nächste Woche Montag beziehungsweise dann mit einer Vollausgabe in 14 Tagen. Bis dahin! These are the best days of our lives. We got all we need.